ARD Sounds. Radio 1 Medienmagazin mit Theresa Sickert.
Die Schauspielerin Colleen Fernandez wirft ihrem Ex-Mann Christian Ulmen digital Gewalt vor. Der Fall hat längst eine breite Debatte über den Gewaltschutz von Frauen und über sogenannte Deepfakes angestoßen. Auch ich möchte mich heute dem Thema widmen. Denn wenn ein Fall gesellschaftlich so relevant ist, wie viel davon sollte hinter einer Paywall stehen? Darüber spreche ich gleich mit Lukas Eberle von Der Spiegel. Der Fall um pornografische Deepfakes von Colleen Fernandez macht große Schlagzeilen. Es geht um mehr als nur eine Promi-Story. Das sagte auch schon Juliane Löffner von Der Spiegel in einem Video über die Recherche.
Hier geht es um sehr viel mehr als einen mutmaßlichen Einzelfall eines prominenten Paares. Es geht um ein strukturelles Problem, über das bisher noch viel zu wenig in Deutschland gesprochen wird. Digitale sexualisierte Gewalt.
Der Fall hat tatsächlich eine breite gesellschaftliche Debatte über den Gewaltschutz von Frauen in der digitalen Welt angestoßen. Das öffentliche Interesse ist enorm, doch die Geschichte, die der Spiegel recherchiert hat, steht hinter einer Paywall, Spiegel Plus. Denn Journalismus, klar, muss sich finanzieren. Aber wie geht man mit diesem Spannungsfeld öffentliches Interesse versus Finanzierung als Medium um? Darüber spreche ich jetzt mit Spiegelredakteur Lukas Eberle, seit September 2025 im Team Investigativ Innere Sicherheit und Teil des Autorinnenteams der Recherche zu Colleen Fernandez. Hallo, Herr Eberle.
Ja, guten Tag, Frau Sickert.
Der Fall Colleen Fernandez, ich habe es gerade schon gesagt, sorgt ja für enorme Aufmerksamkeit und wird sehr breit diskutiert. Gleichzeitig ist die zentrale Recherche für Abonnentinnen nur abrufbar. Nach welchen Kriterien entscheiden Sie in solchen Fällen, was frei zugänglich sein sollte und was nicht?
Prinzipiell sind eigene Recherchen von uns, eigene Analysen oder Kommentare auf Spiegel Plus zu lesen. Tagesaktuelle Nachrichten, die etwa auch bei anderen Medien zu lesen oder zu hören sind, sind frei auf der Seite. Prinzipiell gilt, Journalismus kostet Geld. Das ist so, das ist ganz klar und es muss auch so sein, ehrlich gesagt. Im Fall Colleen Fernandez haben mehrere Personen über Wochen, über Monate sogar recherchiert. Insgesamt rund ein Dutzend Personen waren involviert, aus der Redaktion, aus der Rechtsabteilung, aus unserer Dokumentation. Und diese Leistung hat einen Wert. Wir sind der Spiegel, wir sind nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der über Beiträge finanziert wird. Wir sind ein unabhängiges Medium und eine unabhängige Redaktion. Und das bedeutet, dass wir auch darauf angewiesen sind, dass Abonnentinnen und Abonnenten für unsere Arbeit bezahlen. Man muss es vielleicht auch nochmal sagen, es gibt für sehr wenige Euro ein Probeabo für 4 Wochen von Spiegel Plus.
Euro ist es aktuell.
Ja, es ändert sich mitunter, aber es sind wenige Euro, die das kostet, wenn man mal einen Probemonat Spiegel Plus lesen möchte. Ich denke, das ist ein Betrag, den sich fast jede und fast jeder leisten kann. Wie gesagt, wir könnten unsere Arbeit nicht anders finanzieren und es wird ja auch nicht drüber diskutiert, warum der gedruckte Spiegel am Kiosk auch Geld kostet. Es wird diskutiert, warum das digitale Angebot Geld kostet und man muss sagen, es ist genau derselbe Artikel, den wir da einfach versuchen, an die Frauen, an den Mann zu bringen. Und wer das Ergebnis lesen möchte, wer sich informieren möchte, wer mitsprechen möchte, mitdebattieren möchte, der oder die kann ein Abo abschließen.
Trotzdem gibt es ja beispielsweise kleine Videos, wo sie erklären, so sind wir vorgegangen bei der Recherche, das braucht es und so weiter. Also da gibt es ja schon ein paar Inhalte, die durchaus frei zugänglich sind, die wahrscheinlich auch nötig sind, damit man ja erst einmal die Leute auf die Seite bekommt. Wo entscheiden Sie da? Also was ist der Punkt, wo Sie sagen, das können wir jetzt rausgeben, damit machen wir Lust und das bleibt auf jeden Fall hinter eben Spiegel Plus?
Ja, es gibt natürlich bei solchen großen Projekten gibt's viele Beiträge, verschiedene Darstellungsformen, Interviews, die wir dazu machen. Wir drehen das Thema auch weiter. Natürlich, so nennen wir das. Und natürlich ist es auch wichtig. Und klar, manche Inhalte, wie zum Beispiel Videos, die wir haben, wo wir Redakteurinnen und Redakteure erklären, wie wir gearbeitet haben, die sind frei zugänglich. Da geht es natürlich auch darum, die Menschen auf die Recherche aufmerksam zu machen. auf unsere spiegel.de-Seite möglicherweise zu holen und dann zu sehen, okay, wenn ich jetzt alles lesen möchte, wenn ich das vollumfängliche Bild haben möchte, die ganze Recherche kennenlernen möchte, dann kann ich für ein paar wenige Euro zum Beispiel ein Probeabo abschließen. Also das ist einfach dann der zentrale Punkt der Arbeit, der zentrale Artikel, aber auch, würde ich sagen, jetzt Interviews mit Expertinnen oder Experten, das sind Dinge, die, da sagen wir, das gibt es auf Spiegel Plus. Andere Dinge, die vielleicht darauf hinweisen, dazu hinführen, die gibt es dann auch for free.
Das ist vielleicht eben auch die Erwartungshaltung, die ja das Internet auch nach wie vor ein Stück weit kreiert hat, dass vieles eben oder ja sehr vieles vielleicht sogar alles kostenlos sein müsste. Nun ist es aber so, die Geschichte hat ja sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, auch durch andere Medien und natürlich auch auf Social Media. Wenn aber viele Menschen jetzt nur über eine Zweitverwertung oder durch letztlich Anrisse der Story über Social Media erfahren, wo dann im Zweifel eben wesentliche Informationen fehlen, sehen Sie dort darin ein Problem für die Qualität der öffentlichen Debatte und damit auch eine Verantwortung für die Medien selbst?
Ja, absolut. Und das ist richtig. Die Qualität der Debatte nimmt in solchen Fällen ab. Wenn Menschen nur Überschriftenwissen haben oder ein, zwei Kacheln auf Social Media lesen, diesen Punkt sehe ich total. Und deswegen ist es aber gerade wichtig zu sagen, dass es einen Unterschied macht, ob ich nur Überschriftenwissen habe oder ob ich den Artikel zu Colin Fernandez und Christian Ulm komplett gelesen habe. Das kostet, wie gesagt, vielleicht ein paar Euro und das kostet auch ein bisschen Zeit vielleicht, diese 6, 7, 8 Seiten und die Zusatzstücke noch zu lesen. Das kostet auch Hirnschmalz vielleicht, aber ich glaube, dass sich das lohnt und ich kann nur dafür werben, ja, die komplette Berichterstattung zu lesen und das nicht nur auf Social Media zu verfolgen. Ich glaube, das würde der Debatte gut tun.
Sie gehen natürlich auch in eine enorme Vorleistung. Sie müssen die Geschichte erstmal recherchieren, die Redakteurinnen und Redakteure, die Rechtsabteilung und so weiter muss bezahlt werden. Wie wichtig sind denn also auch solche großen Geschichten letztlich für die Abonnentinnen und Abonnentenzahlen für das Überleben des Spiegel?
Ja, das ist natürlich ganz zentral, solche Recherchen, um Menschen zum Spiegel zu bekommen, um Menschen auch an den Spiegel zu binden. Das Investigative, die Recherche, das ist der Kern unseres Kerns, würde ich sagen. Gerade in diesen Zeiten, KI verändert auch unseren Beruf und ich glaube, es ist wichtig, Dinge zu recherchieren, die KI eben nicht weiß und die KI eben nicht recherchieren kann. Ich glaube, das macht gegenwärtig dann auch den Unterschied und das zahlt auch auf unsere Marke ein. Deswegen sind solche Recherchen ganz zentral. Sie sind super aufwendig, sie dauern lange, sie sind sehr kompliziert, es sind viele Menschen beteiligt, sind auch teuer. Aber ich glaube, das ist ein Weg, wie Qualitätsmedien auch in den kommenden Jahren stark bleiben können und letztlich auch Menschen an sich binden können und dazu bringen können, Abos abzuschließen und den Spiegel-Recherchen zu vertrauen.
Spiegel-Redakteur Lukas Eberle über das öffentliche Interesse am Fall Colin Fernandez und wie man als Redaktion damit umgeht. Und eine gute Gelegenheit, Sie daran zu erinnern, wenn Sie die Möglichkeit haben, schließen Sie ein Abo bei dem Medium Ihres Vertrauens ab. Das ist eine gute Sache. Wir schauen gleich nochmal auf das Thema Deepfakes, denn auch Journalistinnen und Journalisten selbst sind davon betroffen. Deepfakes sind spätestens jetzt seit dem Fall Colin Fernandez in aller Munde und es ist gut, dass wir darüber sprechen. Deepfakes werden nicht nur genutzt, um Frauen zu diskreditieren, sondern auch, um das Vertrauen in Medien und JournalistInnen gezielt zu schwächen. Reporter ohne Grenzen hat zwischen Dezember 2023 und Dezember 2025 100 dokumentierte Fälle in 27 Ländern alle analysiert, in denen Medienschaffende Opfer von manipulierten Video-, Bild- oder Audioinhalten geworden sind. Die tatsächliche Zahl dürfte aber deutlich höher liegen. Unter den betroffenen JournalistInnen sind auch mehrere Deutsche, zum Beispiel Susanne Daubner oder Jens Riewer von der Tagesschau. Und mir zugeschaltet ist jetzt Juliane Leopold, Chefredakteurin Digitales bei ARD Aktuell. Mit ihr spreche ich jetzt über den Umgang mit dem Thema bei der Tagesschau. Hallo Frau Leopold.
Schönen guten Tag.
Um was für Inhalte geht es denn dabei? Was ist Ihnen bekannt?
Ja, also es gibt eine ganze Reihe von Inhalten. Ich möchte vielleicht jetzt auch nicht alle erwähnen, um auch nicht irgendwie noch mehr Inspiration in die Welt zu tragen. Also was wir schon seit längerem Zeitraum wissen, ist, dass mit den Stimmen unserer Sprecherinnen und Sprecher ja, Manipulation getrieben werden. Diese Stimmen werden synthetisch hergestellt, nachgestellt und sagen dann Sachen, die die Sprecherinnen und Sprecher nie gesagt haben und die eben eine bestimmte, ja, Ziele, die bestimmte Ziele erfüllen sollen, diese Aussagen. Und vielleicht noch erwähnt sei die Nutzung von auch Bildern Collagen, muss man ja fast schon sagen, KI-Collagen, zu werblichen Zwecken allerlei Art, wo KI dahinter steckt. Das sind so die Schwerpunkte.
Solche Deepfakes sind ja unter Umständen für Hörerinnen und Hörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer schwer zu identifizieren und können aber wiederum natürlich zu fehlerhaften Diskursen führen. Welche Probleme sehen Sie vor allen Dingen in dem Zusammenhang?
Na, Sie haben das Schlüsselwort gesagt, das ist Vertrauen. Am Ende erodiert das Vertrauen, weil völlig unklar ist, was hat es jetzt damit auf sich? Ist diese Werbung jetzt real oder nicht? Tatsächlich ist es so, dass bei uns bildschirmprägende Figuren nicht werblich unterwegs sein sollen. Und das ist aber natürlich nicht jetzt was wir jeden Tag an die Plakatwände schlagen wiederum als Werbung. Das heißt, wir müssen gut überlegen, wie wir einfach damit umgehen. Und das ist eigentlich auch unser Hauptfokus. Also das ist das eine ist natürlich Medienkompetenz stärken, aber das andere ist rechtlich auch vorgehen gegen Fakes. Wir haben da eine KI tatsächlich als Gegengift auch am Werk.
Die macht dann was? Die identifiziert mögliche Fakes?
Die identifiziert automatisch inkriminierende Fake-Sites und unternimmt auch automatisch Schritte zum Downtake. Man muss sich das so vorstellen, vorher war es so, dass wir das händisch gemacht haben. Also wir haben Hinweise bekommen, übrigens auch ganz viele Hinweise von unserem aufmerksamen Publikum, was gesagt hat, hey, kann doch gar nicht sein, diese Werbung oder kann doch gar nicht sein, diese Überschrift, das lief doch gar nicht bei euch, schaut euch das mal an. Dann haben wir das genommen, in eine große Datenbank eingepflegt und sind dann Schritt für Schritt durchgegangen, haben versucht, die Betreiber zu kontaktieren und zu einem Downtake aufzufordern. Das übernimmt jetzt eine KI-unterstützte Software für uns. Die filtert das Netz automatisch durch nach diesen Fakes und unternimmt eben auch Schritte zum Downtake. Allerdings gibt es immer noch den Human in the Loop. Also es gibt eine Prüfung, ist es wirklich ein Fake oder ist es real?
Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, Vertrauen ist eben so ein Stichwort. Also Vertrauen in Medien soll diskreditiert werden. Das ist also auch das Ziel solcher Deepfake-Angriffe. Auf der anderen Seite stehen natürlich auch Menschen dahinter. Also zum Beispiel ein Jens Riebe, eine Susanne Daubner, wer auch immer. Welche Auswirkungen hat das für die KollegInnen?
Ja, es sorgt natürlich für unglaublich viel Empörung. Und ich denke, am besten ist es, da auch die KollegInnen selber anzuhören. Das kann ich jetzt nicht bestimmt umfänglich beschreiben, aber es ist, ich stelle mir vor, auch ein Gefühl der Machtlosigkeit und eben auch der Wut an der Stelle, weil man für was steht, was man sich auch lange aufgebaut hat, Glaubwürdigkeit, Seriosität, und das wird dann eben genutzt für mindestens mal werbliche Zwecke oder eben auch politische Zwecke dann versucht einzuspannen.
Der derzeitige rechtliche Rahmen, der reicht ja nicht aus, um das Recht der Öffentlichkeit auf verlässliche Informationen wirklich zu schützen. Wie gehen Sie konkret vor und was müsste aus Ihrer Sicht noch passieren, damit also wir dort zu besseren Lösungen kommen?
Ja, ich bin keine Juristin. Ich werde mich auch hüten, juristische Urteile abzugeben. Bin auch keine Expertin für dieses Feld. Ich kann eben nur darauf verweisen, was uns geholfen hat, ist überhaupt mal in der Masse der Probleme hinterherzukommen, auch mit Automatisierung zu antworten. Also ich glaube, es ist aber jetzt nur meine Privateinschätzung, wir haben oft noch das Problem, dass wir in Deutschland mit den Methoden von vielleicht vor 20 Jahren auf die Herausforderungen von heute reagieren wollen. Und wir müssen in den Methoden, in dem Gegengift eben auch uns rüsten und eben auch mit KI-Unterstützung versuchen, da entgegenzuwirken. Also ich rede jetzt gar nicht über Gegenfakes oder so ein Quatsch, sondern ich meine jetzt konkret dieses automatisierte Downtake zum Beispiel, was man veranlassen kann. Damit kommt man alleine in der Skalierung von Fakes mal hinterher, wenn man alles versucht, händisch und mit Menschenhand alleine zu lösen, wird das nicht gelingen.
Wenn Sie sagen, das handelt sich dabei tatsächlich um eine Masse an Fakes, die beispielsweise jetzt die Tagesschau betreffen, von was für Zahlen reden wir da? Reden wir da von 20 im Monat? Reden wir von 2000 im Monat? Können Sie was dazu sagen?
Wir reden über eine dreistellige Zahl im Monat.
Okay, da braucht man vielleicht dann doch eben schon KI, weil da ist ja ein Kollege, eine Kollegin sehr viel oder wäre sehr viel mit beschäftigt, wenn man das eben persönlich und händisch machen wollen würde.
Ja, ganz genau. Und wichtig ist ja auch im Auge zu halten, es betrifft ja nicht nur die Tagesschau. Also es betrifft natürlich auch andere Marken der ARD und auch Gesichter der ARD und sicherlich auch bei den Kollegen ZDF ist es ein Thema. Also was wir auch interessanterweise merken, ist die Vermengung von ARD und ZDF-Gesichtern. Also auf einmal taucht dann irgendwie ein ZDF-Gesicht auf einer blauen Tagesschau auf und bewirbt irgendwie, keine Ahnung, Bitcoin-Produkt oder sowas. Also wir stellen eben auch fest, die Vermengung von Gesichtern und Markenwelten. Und auch dafür ist es einfach gut, in die Automatisierung zu kommen, weil man viel schneller handeln kann.
Es gibt also noch eine ganze Menge zu tun. Juliane Leopold, Chefredakteurin Digitales bei ARD aktuell, sprach mit mir über das Thema Deepfakes von Journalistinnen und Journalisten. Vielen Dank, Frau Leopold, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Seit TikTok hat es keine größere neue soziale Plattform gegeben und das, obwohl der Bedarf eigentlich groß ist. Die zunehmende Autokratisierung der USA und der Kuschelkurs, den die Tech-Milliardäre und Plattformbesitzer fahren, haben dazu geführt, dass immer mehr und immer wieder europäische Alternativen gefordert werden. Im Microblogging gibt es eine Alternative zu X, Blue Sky oder auch Mastodon. Aber der Mainstream-Durchbruch, der bleibt hier verwehrt. Derzeit wird hier in Berlin an einer Alternative zur Videoplattform TikTok gearbeitet, und zwar unter dem Namen Weedium. Das Versprechen wie TikTok, aber mit mehr Datenschutz, jugendschutzkonform und botfrei. Mein Kollege Markus Richter hat sich damit beschäftigt. Hallo Markus.
Hallo.
Wie sieht denn diese neue Plattform aus?
Das würde ich dir gerne sagen, aber das weiß ich leider noch nicht. Das weiß nämlich momentan nur ein kleiner, erlesener Kreis von ungefähr 100 Leuten, die als Beta-Tester diese Woche eingeladen wurden. In den nächsten Wochen und Monaten soll das schrittweise erweitert werden. Ich war aber jetzt eben noch nicht dabei. Von der Beschreibung her aber wahrscheinlich keine großen Überraschungen, wenn man Social Media kennt. Es gibt eine Timeline, wo man durch Videos scrollen kann, liken, teilen und kommentieren soll gehen. Aber, und das ist das eigentlich Spannende an dieser Plattform, nur, wenn man seinen Ausweis zeigt. Also Videos gucken soll man auch können, indem man einfach einen Account macht. Aber sobald man auf der Plattform in irgendeiner Art interagieren oder agieren will, muss man per Ausweis nachweisen, dass man ein Mensch ist. Man darf es nicht verwechseln, es ist keine Klarnamenspflicht. Also auf der Plattform selbst, in der Öffentlichkeit dort kann man heißen, wie man will, aber man muss sich über einen Drittanbieter, VID heißt er, per Ausweis identifizieren. VID schickt dann ein Signal an Videium und das bestätigt dann der Plattform, dieser Mensch hat einen Ausweis und ist volljährig. Mehr Daten sollen nicht übermittelt und oder gespeichert werden. Und ja, das bedeutet auch, die Plattform ist erstmal nur für Volljährige gedacht. Die MacherInnen denken aber darüber nach, einen Zugang für Heranwachsende zu ermöglichen. Und die sollen sich dann über ihre Eltern registrieren müssen.
Ich komme nochmal auf nicht die Volljährigkeit, sondern dieses Anmelden mit dem Ausweis zurück, weil ich finde, das ist ein ziemlich drastischer Schritt. Was versprechen sich die Macher davon? Was ist der Hintergrund?
Einerseits liegt dahinter die Hoffnung, dass es zu weniger Hass, Hetze und Mobbing, wie es auf anderen Plattformen ja häufiger vorkommt, dass es dann weniger wird. Darüber, ob das wirklich klappt, kann man, finde ich, sehr trefflich diskutieren, ohne das Thema jetzt komplett aufrollen zu wollen. Es gibt viele fachkundige Stimmen, die sagen, so einfach ist es nicht, das hilft nicht wirklich und nicht sozusagen maßgeblich, aber es wird trotzdem versucht und generell ist den Machern wichtig, dass es eine Plattform ist, die ausschließlich, und das betonen sie wirklich sehr stark, für Menschen gemacht sind, wo nur Menschen sind. Das hat mir Sebastian Wilke, einer der Gründer, erklärt.
Wir wollen natürlich mit dieser Identifizierung auch erreichen, dass auf diesen Plattformen man dann, wenn man sich schon anpöbelt, dann auch bitte mit echten Menschen und nicht mit irgendwelchen gesteuerten Maschinen und man auch tatsächlich die Reichweite, die dort entsteht, die ja auch dann entscheidet über Relevanz und auch über die Auslenkung des Algorithmus, wenn die auch durch echte Menschen entsteht. Also das heißt, durch diese Verifizierung schaffen wir eine eigentlich notwendige Filterfunktion, die momentan auf den Social-Media-Plattformen, die wir kennen, überhaupt nicht stattfindet.
Und ich finde, das ist ein ganz interessantes Konzept, weil einerseits ist das eine spannende Idee. Ich würde zum Beispiel gerne mal eine soziale Plattform ausprobieren, wo wirklich nur Menschen sind und es weniger Verdacht auf gekaufte Likes gibt. Andererseits,
ich auch, ja.
ja, ne, es ist irgendwie spannend, aber andererseits gibt es eben auch in Deutschland so eine ganz starke Datenschutztradition, gerade auch bei vielen Digitalaktivisten, für die das, also dieses Merkmal mit dem Ausweis ein Dealbreaker sein dürfte. Und es gibt auch wirklich viele gute Gründe, nicht die persönliche Identifikation im Netz zu hinterlegen, gerade auch im Hinblick auf die deutsche Geschichte eben und die derzeitigen Änderungen im politischen Klima. Die MacherInnen sehen das anders, die sind da sehr viel optimistischer, dass das gut geht und die wollen dieses Szenario unbedingt ausprobieren.
Jetzt könnte man ja auch sagen, grundlegendes Problem von sozialen Netzwerken identifiziert und eine diplomatisch formuliert interessante Lösung gefunden. Was erwartet denn potenzielle NutzerInnen von Weedium noch?
Also tatsächlich einige Sachen, die auch in so eine ähnliche Richtung gehen. Also die MacherInnen identifizieren Dinge, die aktuelle profitorientierte Plattformen plagen und wollen die dann auf ihre Art und Weise lösen. Also Beispiel Algorithmus der Timeline. Da wird ja gerade TikTok vorgeworfen, dass der süchtig machen soll. Also wie sich die Videos zusammensetzen, die einem angezeigt werden. Da soll es dann bei Vidium 2 geben. Einer, wo man nur Content von Leuten sieht, denen man folgt und einer, der automatisiert gesteuert wird. Letzterer soll dann so gestaltet werden, dass nicht vor allem provokative Inhalte viral gehen. Da lassen sich die MacherInnen auch beraten. Endgültig steht der aber auch noch nicht fest. Die sagen selber, wir experimentieren gerade eben in dieser geschlossenen Testphase. Der andere wichtige Punkt und zum Beispiel der Unterschied zu alten Projekten aus dem Fediverse ist, dass bei Vidium Monetarisierung technisch in die Plattform eingebaut werden soll. Also ein ganz klassisches Modell aus gezielt ausgespielter Werbung. Die Hälfte der Einnahmen, die da reinkommen, soll an Content-Kreatoren ausgezahlt werden. Man bekommt also, haben sie grob erklärt, je nach Reichweite Punkte. Daraus wird die Auszahlung berechnet. Aber man bekommt nicht für jeden View gleich viel Punkte. Am Anfang gibt es mehr Punkte, aber wenn man sehr große Reichweiten schon hat und die dann noch mehr steigert, gibt es dafür dann weniger. Und damit soll also erreicht werden, dass zwar einerseits Reichweite honoriert wird, wenn sie entsteht, aber man will eben auch Platz für neue MitspielerInnen lassen, damit die motiviert sind einzusteigen. Das hat mir Johannes Meissner, auch ein Gründer, erklärt. Und ich finde, das könnte funktionieren. Die genauen Kennzahlen sind da nicht bekannt, wie die Stellschrauben sind, aber das Potenzial ist denkbar, dass da solide Inhalte lohnenswerter sind. Also man macht Inhalte, die ein bestimmtes Klientel erreichen, als dass man um jeden Preis mega viral gehen will. Man muss natürlich mal schauen, wie sich das realisieren lässt. Und Sebastian Wilke sagt außerdem, dass damit noch ein weiteres Ziel verfolgt wird, dass nämlich Vidium eine Plattform für die deutsche Presse sein soll.
Mit der sie besser, als sie das aktuell auf anderen Plattformen tun kann, mit ihrem Content Geld zu kreieren, um auch unabhängige Redaktionen, die in der Lokalpresse zum Beispiel nach wie vor eigentlich total wichtig sind, die aber aktuell also in Gefahr sind, weil die Refinanzierungsmodelle schwinden. Wenn wir so einen Ort schaffen können, dann haben wir unser Ziel schon erreicht.
Und auch das, finde ich, ist ein interessanter Ansatz, weil soziale Plattformen sind für viele Medieninstitutionen eher so eine Art notwendiges Übel zum Erreichen von Reichweite, aber keine zuverlässige Einkommensquelle. Und was auch gleich von Anfang an mitgedacht ist, wer keine Werbung will, es soll auch ein Monatsabo für werbefreie Nutzung geben und auch von diesen Einnahmen soll dann die Hälfte ausgeschüttet werden.
Also es klingt für mich schon so, als hätten sich die MacherInnen da eine ganze Menge Gedanken gemacht. Die Plattform steht aber eben noch ganz am Anfang, Beta-Phase, ist also noch abzusehen, ob da wirklich ein großer Erfolg draus wird. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen der Blick in die Glaskugel und so ein bisschen raten, aber was meinst du, wird das was werden?
Ich bin interessiert, ich bin gespannt, ich bin aber auch so ein bisschen verhalten. Ja, also positiv kann man sagen, hier haben sich Menschen hingesetzt, einige klare Nachteile aktueller Plattformen identifiziert und Zeit und Energie und nach ihren Auskünften auch ihr eigenes Geld investiert, um nicht nur über eine Alternative nachzudenken, sondern die halt einfach mal zu bauen. Dann gibt es halt so Dinge, die diplomatisch formuliert auch eine Gratwanderung sind. Ich finde zum Beispiel den Gedanken eben daran, eine Plattform zu betreiben, wo nur Menschen sind, eine fantastische Idee, die ich gerne ausprobieren würde. Gleichzeitig würde ich persönlich nie meinen Ausweis für ein soziales Netzwerk herzeigen. Und ich denke, hier werden unter Umständen viele Menschen abprallen. Und dann muss man der Vollständigkeit halber auch sagen, dass es ja auch so einen Metadiskurs gibt. Und da gibt es noch eine ganz fundamentale Kritik an sozialen Netzwerken. Und die wird hier nicht adressiert. Soll es aber auch ganz absichtlich nicht. Und die ist nämlich, dass ein Teil der Probleme auf den Plattformen, die wir gerade sehen, daher kommt, dass sich die Plattformen wirtschaftlich tragen müssen, also profitorientiert sind und dass sie Inhaber geführt sind, also nicht direkt gesellschaftlich gesteuert werden. Johannes Meissner, der andere Gründer, hat mir gesagt, dass sie zwar auch einem öffentlich-rechtlichen Modell aufgeschlossen werden, aber momentan ist es von der Struktur her, ne, ganz wichtig, nicht von den Inhalten, nicht von der Umsetzung, aber von der grundsätzlichen Struktur der Firma, des Unternehmens, ist es eben die Idee eines klassischen klassischen sozialen Netzwerks, das aber eben nicht aus den USA, sondern aus Deutschland kommt. Wie gesagt, ich bin gespannt. Ich glaube, die Intentionen sind sehr gut. Ich bin aber eben auch ein bisschen skeptisch, ob sich das alles umsetzen lässt.
Genau, wir werden es verfolgen. Ab Juli soll Weedium für alle verfügbar sein. Noch ist Weedium.social in der Beta-Phase und unter genau dieser URL können Sie sich auch auf die Warteliste setzen lassen. Dann gibt es eine Info, sobald die Plattform live ist. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Denn dass sich was tun muss, das wird auch deutlich, wenn man schaut, was aktuell auf soziale Netzwerke zukommt. Instagram und YouTube wurden in einem Prozess um Social-Media-Sucht verurteilt von einem US-Gericht in Los Angeles. Mehr dazu gleich auch in den Medien-News der Woche.
Radio 1 Medienmagazin. Die Medien-News der Woche.
Ein US-Gericht hat in dieser Woche die Plattformen Instagram und YouTube zu einer Millionenstrafe verurteilt. Die heute 20-jährige Klägerin hatte den Unternehmen vorgeworfen, sie als Minderjährige abhängig gemacht und ihr dadurch schwere psychische Schäden zugefügt zu haben. Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass die Plattformen fahrlässig gehandelt haben. Sie hätten gewusst oder wissen müssen, dass ihre Angebote besonders für Minderjährige ein Risiko darstellen und hätten nicht ausreichend davor gewarnt. Das Urteil gilt als Wegweiser. In den USA gibt es aktuell rund 2000 ähnliche Klagen. Möglicherweise trägt das Urteil dazu bei, dass Social-Media-Plattformen künftig anders bewertet werden. Kritiker von Big Tech jubeln über den Big Tobacco Moment für Tech-Konzerne in Anlehnung an die Gerichtsprozesse gegen Tabakkonzerne im vergangenen Jahrhundert. Das Urteil macht Hoffnung auf gesünderes Plattformdesign. Die EU will härter gegen sexualisierte Deepfakes vorgehen. Das Europäische Parlament hat sich in dieser Woche mit großer Mehrheit für ein Verbot sogenannter Nudifier-KI ausgesprochen. Die Technologie erlaubt es, Bilder zu erstellen oder zu manipulieren, die explizit sexuell oder intim sind und einer identifizierbaren realen Person ähneln, ohne dass diese zugestimmt hat. Laut EU verletzen sie die Würde und Privatsphäre der Betroffenen. Hintergrund sind konkrete Fälle. Anfang des Jahres wurden mit Hilfe des Chatbots Grok von US-Milliardär Elon Musk Millionen sexualisierte KI-Bilder von Frauen und Kindern erstellt und online verbreitet. Auch der aktuelle Fall rund um die Schauspielerin und Moderatorin Colleen Fernandez macht erneut die Wichtigkeit des Themas deutlich. Laut PolitikerInnen existieren inzwischen über 100 Apps, die genau darauf spezialisiert sind. Mit dem Verbot will die EU den Markt austrocknen und klarmachen, an solcher Technologie soll künftig kein Geld mehr verdient werden. Bevor das Gesetz gilt, müssen allerdings noch die EU-Mitgliedstaaten zustimmen. Auch in Deutschland wird parallel an strengeren Regeln gearbeitet. Künftig könnten Herstellung und Verbreitung solcher Deepfakes mit bis zu 2 Jahren Haft bestraft werden. In der Türkei ist erneut ein Journalist verhaftet worden. Der Investigativreporter İsmail Arı von der regierungskritischen Zeitung Bir Gün sitzt seit Dienstag in Haft. Der 29-Jährige wurde am Wochenende bei seinen Eltern festgenommen und später nach Ankara gebracht. Dort ordnete ein Gericht Untersuchungshaft an, wegen angeblicher Verbreitung von Falschinformationen. Arı recherchierte zuletzt zu Korruption und zu Verbindungen zwischen religiösen Organisationen und dem Umfeld von Präsident Erdogan. Gerade solche Themen gelten in der Türkei als besonders heikel. KollegInnen sprechen von einem gezielten Vorgehen gegen kritischen Journalismus. Während Medien wie Bir Gün früher vor allem mit Geldstrafen unter Druck gesetzt wurden, nehmen die Haftstrafen jetzt zu. Erst vor wenigen Wochen war ein für die Deutsche Welle tätiger Journalist wegen Präsidentenbeleidigung festgenommen worden. Das Medienmagazin hat berichtet. Und das war's tatsächlich wieder für heute vom Medienmagazin hier bei Radio 1. Mein Name ist Theresa Sickert. Wir sehen uns im Netz und hören uns im Radio. Ciao.
Radio 1. Nur für Erwachsene.